Ich kann dich richtig in die Ecke reden. Du bist derjenige, der hier falsch ist. Und Gott sei Dank, ich bin es nicht.
Wir sprechen ja tatsächlich die gesamte Intelligenz eigentlich der anderen Person ab. Wir sprechen der Person ab, dass sie fähig ist zu denken, dass sie tatsächlich sogar vielleicht gute Ideen hat, dass sie intelligent ist, dass sie für sich selber handeln können. Ich muss für dich denken, für dich handeln und du musst es so machen, wie ich das sehe.
Und wenn Kritik wehtut, dann ist es die Einladung, dass wir zurückhauen, weil dann kommen wir aus dem Schmerz wieder raus.
Aber ich löse kein Problem. Ich habe nicht mal Ansätze, ein Problem zu lösen. Ich benenne einfach nur, da ist was falsch. Und jetzt zeigen wir alle mit dem Finger drauf.
Was ist meine Intention? Will ich dich schuldig machen, damit ich das Gefühl habe, dass ich es nicht bin?
Moin, Pam.
Ja, hallo. Hi, Philipp. Good morning. Wir beiden im Partnerlook heute Morgen.
Ja, ich sehe es auch gerade.
Ja.
Das war nicht abgesprochen.
Nee.
Wir reden über Kritik.
Ja.
Wir gehen einfach gleich rein. Was sagst du über Kritik? Ich weiß, das ist ein Thema, das dich sehr beschäftigt.
Die mich sehr beschäftigt, ja. Und mein Leben lang. Ich bin ja groß geworden mit einer sogenannten meckrigen Mutter. Und ich habe gesehen, wie viel, was es angerichtet hat, wie viel Schmerz es bei den anderen, aber auch bei ihr, weil ihre Rolle in der Familie war da einfach für mich programmiert, so ein bisschen Außenseite und einsam zu sein. Ich finde es echt nicht schön, wenn jemand so einen Titel bekommt, der Meckerige in der Familie zu sein, oder man wird nicht mehr richtig ernst genommen, man hört nicht mehr hin. Zumindest das waren meine Erfahrungen. Und dann, wenn man unterwegs ist mit Kommunikation, also ich wollte auf keinen Fall als Führungskraft eine meckrige Führungskraft sein, habe ja auch meine Kommunikationsausbildung und gemacht, Trainings. Eine von den Einsichten, die ich bekam, also ich fing an, mich aktiv mit Kritik zu beschäftigen und ich wollte es nicht nur drüber reden, dass es nicht gut ist und welches Ende, ich wollte in die Praxis gehen, um das zu ändern. Und man beginnt ja mit Kommunikation. Und da habe ich gelernt und erkannt, sicherlich von einem Lehrer mal gehört, aber wirklich selber erkannt, Kritik und Meckern, da sprichst du meistens das an, was du nicht willst. Also, mein Gott, ist das hier unordentlich? Oder hast du die Listen immer noch nicht fertig? Oder, also, man spricht an, was man nicht will. Der erste Veränderung kommt, wenn du deine eigene Kommunikation dahin änderst, dass du ansprichst, was du willst. Das ist schon echt Arbeit. Da musst du dein Denken verändern, mit dir arbeiten. Du sprichst an, was du willst. Ich würde mich freuen, wenn die Listen pünktlich am Freitag abgegeben werden, damit ich noch Sonntag Zeit habe, die irgendwo hinzuschicken oder so. Oder ich würde mich freuen, wenn hier die Socken im Korb kommen. Ich freue mich halt, wenn der Boden frei ist. Also wenn man anfängt, darüber zu sprechen, was du willst, das macht einen riesen Unterschied in der Effektivität, dass du überhaupt sprichst, also von der Kommunikation. Und das habe ich schon sehr früh gelernt in meinem Umgang mit Kritik. Und ich glaube, dass also Kritik ist schnell meckern auch oder wird schnell als meckern erlebt. Und ich glaube, das ist eine von den Ansichten, die mich dazu gebracht hat, mich viel mehr mit dem Thema zu beschäftigen, auch in Bezug zu Enneagramm und den drei Zentren natürlich, weil das ja immer mein Thema ist, schon sehr lange. Darüber wollen wir reden.
Und ich stimme zu, das ist echt Arbeit.
Das ist Arbeit.
Herauszufinden, was man... Ja. Es ist wieder dieses... Es ist einfach. Zu sagen, was man nicht will, ist einfach. Zu sagen, was man will, ist psychologisch nicht einfach.
Nee. Das bringt mich das Wort Wahrhaftigkeit.
Mhm.
Ist immer mein Go-To. Wahrhaftigkeit. Also drüber reden und Informationen geben, ohne Bewertung. Das können wir uns natürlich als Profis erlauben, ist ganz einfach. Für uns ist es einfach. Paar Jahre Erfahrung, also es ist einfach. Aber in engeren Situationen, tagtägliche, ob es jetzt im Beruf oder privat zu Hause, wo die Sachen immer wieder passieren, das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Den richtigen Ton, die richtigen Worte eben diesen Stopp machen. Nein, ich verfalle nicht in das alte Meckern, auch wenn ich es eventuell in meiner Familie war, das gang und gäbe, alle haben es gemacht, dann habe ich es halt auch gelernt. Man muss ja immer ein bisschen Empathie für unsere Grundlebensstrategie und unsere Programmierung einfach, die aus Enneagramm-Stil plus Biografie plus Kulturkreis. Und ich bemerke einfach bis heute, es wird in diese sogenannte neue Art zu arbeiten, also New Work oder Fehlerkultur, spricht man darüber. Aber ich bemerke immer noch, das ist so eine Art auf eine kognitive Ebene, kann man drüber reden. Aber was es tatsächlich braucht, um sich einzurichten für eine Fehlerkultur mit diese geerdete Präsenz und wirklich ein bisschen Achtsamkeit für wie man spricht, ob man kooperativ spricht, welche Sprache, welches Vokabular man benutzt. Es gibt so ein paar Grundregeln, da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Also lass uns ehrlich sein. Wir haben sehr viele Menschen um uns herum, die eher Angst vor Schwäche haben und glauben, dass wenn man nicht kritisiert, ist man schwach. Wenn man nicht kritisiert, dann ist man irgendwie Eierpopeier, hat keine Grenzen, kann sich nicht vertreten. Also die schreiben einfach Schwäche als nicht kritisieren. Ne? Die verbinden. Nicht kritisieren ist ein Zeichen von Schwäche.
Man ja, muss Rückgrat und solche Sachen. Ne?
Genau. Und die Idee, dass ich würde eher unterscheiden zwischen einem konstruktiven Feedback, der eine Wirkung haben kann, zu Kritik, die eher eine destruktive Wirkung hat. Nicht immer, aber oft. Das wäre meine Unterscheidung. Nicht Stärke und Schwäche, sondern ist es eine konstruktive Feedback, die nützlich sein könnte für der Person, für die Situation, für Lösung? Oder ist es eine destruktive Feedback, Kritik, der dann anderen irgendwie in die inkompetente Ecke schieben möchte? Also für mich ist es ganz klar ein sehr großes, wichtiges Thema. Und wir reden nicht genug darüber in die Breite und Ausgiebigkeit, die das Thema braucht, um wirklich aktiv damit arbeiten zu können. Weil es gehört zu unserem Entwicklungsfeld, nicht die Energie zu verplempern in Kritik, weil es ist wenig nützlich, wenig hilfreich, sondern die Energie zu verwandeln in eine kooperative, konstruktive Feedback. Information als Beziehungsangebot. Das ist das Vokabular, was wir heute benutzen. Aber auf jeden Fall nutzbar zu machen. Die Information, dass irgendwas mich stört, wo ich kritisch reden könnte, finde ich, das ist pure Intelligenz. Das ist valide, das ist gut, das ist richtig. Aber dann erst, dass wir die Verantwortung nehmen, damit umzugehen, einzufühlen, darüber nachzudenken, Achtsamkeit einfach anzuwenden und gucken, was machen wir damit. Es geht nicht darum, ein Weichei zu werden. Es geht bestimmt nicht darum, sich alles fallen zu lassen oder keine Grenzen zu haben. Aber es geht schon darum, eine entsprechende Achtsamkeit, um es nutzbar zu machen.
Was würdest du sagen? Also ich erlebe Kritik eigentlich, mein Gefühl ist, vielleicht nicht in der Welt, der wir unterwegs sind und vielleicht nicht in unseren Seminaren oder so. Aber wenn du einfach allgemein in die Welt schaust und vor allem, wie in den Medien kommuniziert wird, wie Debatten geführt werden, erlebe ich, dass 99% von dem Gesagten Kritik ist. Was würdest du sagen, warum ist Kritik so einfach, so normal, so das erste Prinzip, das man nutzt, um einfach etwas zu sagen? Ich finde das ganz faszinierend, dass, also wirklich, guck dir die Politik an, alles ist Kritik, alles, welche Partei.
Ja, unbedingt. Also eine richtig konstruktive Diskussion über unterschiedliche Perspektiven und Meinungen, das erlebt man relativ selten. Ne? Manchmal erlebt man das aber selten. Der Grund ist, glaube ich, Philipp, einfach diesen ganz einfachen Grund, I'm okay, you're okay. Es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir jemand anders kritisieren. leider, es funktioniert. Dann kann ich aus einer Haltung und Gefühl von, ich bin ein bisschen okayer als du, weil ich gerade hier etwas, was ich dir vorwerfen kann. Ich kann sagen, dass du falsch bist. Ich kann auf deine Fehler achtsam machen. Ich kann dich, ich kann dich kleinreden. Ich kann dich richtig in die Ecke reden. Du bist derjenige, der hier falsch ist. Und Gott sei Dank, ich bin es nicht. Und leider funktioniert dieser Ablauf immer wieder und immer wieder. Und die Politiker sind immer nur in Konkurrenz miteinander. Wer besitzt die Gewinner I'm okayer Ecke? Und wie gut kann ich mein Gegenüber in die not okay, Opfer oder Sünde oder Inkompetenz. Ich glaube, es ist ein Konkurrenzspiel um kompetent, inkompetent. Anstatt eben, dass jeder vielleicht ein paar Inputs haben, die nützlich sein können und oder einfach interessante andere Perspektiven, die möglich sind auf ein Thema. Ich meine, eine wirkliche politische Diskussion müsste einen gewissen Ablauf haben. Es müsste einen gewissen Inhalt und Entwicklung und zu einem Punkt zu kommen, wo die anfangen zu sagen, das entscheiden wir jetzt. Das musste einfach einen Raum für Prozess haben.
Du für uns ist I'm okay, you're okay natürlich, wir wissen genau, was du meinst. Das kommt aus der Transaktionsanalyse. Wer da genau viel mehr dazu erfahren will, hört sich Episode 68 bitte an. Da sprechen wir auch über die Ich-Zustände.
Oder sie kommen in unsere Coaching-Ausbildung, weil darüber machen wir viel, lernen wir viel, üben wir viel.
Ja.
Die Haltung dahinter.
Und letztendlich, aber bitte sag jetzt gerade, passt's die Haltung? Also was ist die Haltung, die man braucht, die man verliert, damit man kritisch wird? Und was braucht es, damit man die Kritik etwas verändern kann?
Wir alle haben eine bestimmte Balance in uns von ich bin okay und ich bin nicht okay. Also jeder Mensch hat das und es schwingt hin und her. Und sobald wir in eine Art konfliktträchtige Situation kommen, dann neigen wir dazu, unsere Lieblingsposition einzunehmen. Entweder bin ich nicht okay und da muss ich gegen einen ein bisschen kämpfen oder ich bin okay als der andere und da muss ich vielleicht ein bisschen gegen ankämpfen, in Balance zu bleiben. Und da sprechen wir über, ich bin okay, du bist nicht okay. Oder ich bin nicht okay, du bist okay. Diese Balance, diese Schwingung findet statt in uns. Und wenn wir in die I'm okayer als du Richtung gehen, fühlen wir uns besser. Das Selbstwertgefühl, Selbstrespekt, man fühlt sich einfach mehr wie ein guter Mensch. Und unter Umständen ein kompetenter Mensch, wenn es um Kompetenz geht. Wenn jemand aber anders mit uns spricht, kritisiert und das drückt unser Knopf, ich bin nicht okay, dann ist die Chance, dass wir schnell erstmal wir neigen dazu, zu diesem Knopf zu gehorchen und ein bisschen runterzugehen mit, ich bin nicht okay. Aber dann kämpfen wir gegen an mit einem Widerstand. Ich muss dann reagieren, um mich wieder aufzurichten. Und dann ist das, womit ich reagiere, oft härter, als ich vielleicht eigentlich gemeint hätte und vielleicht auch nicht so konstruktiv. Und so bewegen wir uns in diese Hin- und Her-Schwingen von ich bin okay, du bist okay und ich bin okay und du bist okay. Wir schwingen einfach damit durchs Leben, kann man sagen. Mhm. Wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dann beginnt man an die eigene Haltung zu arbeiten, weil man hat verstanden, okay, ich habe das vielleicht entwickelt mit 2, 3, 4, 5 Jahren. Ich muss jetzt nicht als erwachsener Mensch immer mitgehen mit den Schwingungen. Die werden in mir passieren. Also es ist, wenn du so willst, what's the host? I'm the host of the experience.
Gastgeber ist das deutsche Wort.
Ja, ich bin, man kann sagen, ich bin Gastgeber für diese innere Schwingungen. Ich bin okay, ich bin nicht okay. Aber ich bin der erwachsene Mensch hier und heute. Und mit meiner Achtsamkeit kann ich das bemerken, was endlich passiert, aber nicht mitgehen, nicht dem Pendulum rüberschwingen lassen. Ich kann durch eine gute Erdung, eine gute Bauch kommen, also nicht klein werden, aber auch nicht übergroß werden. Mit meinem Herz, Achtsamkeit, Akzeptanz und Wohlwollen, ich kann mich in Balance bringen, wenn diese Schwingungen in mir stattfinden. Und wenn ich das tue, wenn ich gelernt habe und das viel geübt habe, es braucht schon Übung, wenn ich es viel geübt habe, dann kann ich eine kooperative Haltung einnehmen. Und ich kann aus einer kooperativen Haltung, das heißt, ich bin ausgestiegen aus dieser kompetitive, entweder bin ich kompetenter oder du bist kompetent, aber beide geht nicht. Dann kann ich aussteigen. Und kooperativ kann sein, dass ich wirklich hinschaue, was ist das, was ich so hier meine und was ich sage? Wozu stehe ich immer noch? Das finde ich schon wichtig, dass es beachtet wird. Und was hast du gesagt? Vielleicht ist da auch was. Ach so, ja, das habe ich noch nie so gesehen, aber das kann ich noch mitnehmen. Ich kann es mit integrieren in meine Sichtweise. Und wir können irgendwie gucken, ob wir irgendwie allmählich zusammenkommen. Wenn du so willst, ist das ein bisschen Gesetz der drei. Und nein, es muss nicht alles immer im einvernehmlich sein. Das muss es nicht. Man kann auch mal eine Entscheidung, okay, wir probieren deinen Weg aus, deine Lösung, was auch immer, die Schritte, wir probieren das einfach und dann gucken wir noch mal vielleicht in 2 Wochen, ob es funktioniert oder ob wir nicht doch ein paar Schritte zurück und einen anderen Weg nehmen müssen. Das ist ja das Prinzip von New Work und Fehlerkultur. Wir lernen durch Fehler. Wir machen schneller die Entscheidung, was auszuprobieren und wir machen Erfahrung und finden heraus, was funktioniert, ob es funktioniert, ob wir etwas noch ergänzen oder verändern, Richtung ändern müssen. Und das kann man aus einer kooperativen Haltung, wo ich bemüht bin, I'm okay und mein Gegenüber ist auch okay. Das verliert man ganz schnell, diese Art, miteinander zusammen zu sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu kommunizieren. Man verliert es ganz schnell, sobald diese Schwingungen innerlich stattfinden. Und ich wirklich überzeugt bin, wenn dieses Nein, ich habe Recht und ich bin der Gute und ich bin Kompetente, wir alle kennen das, das kommt manchmal durch, dann ist es schon sehr schwierig, ein bisschen, ne, dann fangen wir an so ein bisschen, oh, ich habe Recht. Und dann ist es einfach schwierig, das loszulassen. Aber was wir wollen, was wir als guter Weg finden, ist, wenn du diese innere Arbeit gemacht hast, dann kannst du eine Kommunikation finden, wo du ein Angebot, es ist wirklich ein Geschenk, ein Angebot an jemanden als Beziehungsangebot mit guter Information. So gut und präzise und differenziert, wie du es gerade so schaffst heute zu dem Thema. Aber der andere spürt, wenn du wirklich in dieser Haltung bist, der andere spürt, sie will mir nichts tun, sie will mir eigentlich schon was geben, vielleicht Neues zum Denken oder ein Denkanstoß oder also es ist nicht so gefährlich, man muss nicht in Widerstand gehen sofort. Ja, weißt du, was ich meine? Was sagst du dazu?
Ja, also ich finde, das ist wirklich eine sehr essentielle Sache, dieses I'm okay, you're okay. Und genau, ich glaube auch, das ist das, was wir spüren, wenn Menschen sagen, es gibt ja oft diese Aussage, also kritisiert werden will ich nicht. Und dann ist immer sofort die Unterscheidung zwischen sachliche Kritik, konstruktive Kritik oder eben diese persönliche Kritik. Es ist, ich glaube, jeder Mensch sagt, ja, konstruktive Kritik, das ist für mich, kann ich meistens annehmen. Aber wenn es irgendwie persönlich wird, dann nicht. Und also ich glaube, genau das ist der Punkt, wo diese Haltung sich verändert, dieses I'm okay, you're okay. Also absolut. Wenn wir in I'm okay, you're okay sind,
ja,
fühlt es sich konstruktiv an.
Ja, ist was ganz anderes. Ja.
Auch als Empfänger oder Empfängerin. Und wenn wir diese, wenn da etwas ist, die Person erhöht sich in jeglicher Weise, selbst wenn die Person es selbst nicht als Intention hat, aber eine ich sag mal, du sagst gute Information als Beziehungsangebot. Ich kann auch Informationen bekommen ohne Beziehungsangebot.
Ja, ja.
Und das Gefühl haben, ich werde jetzt hier belehrt.
Ja, ja, ja.
Dann ist das auch nicht ja. I'm okay, you're okay. Dann ist die andere Person auch, du kannst es offensichtlich noch nicht. Ich erkläre dir jetzt erstmal 15 Minuten, warum du das nicht kannst. Und das ist zwar Information, aber noch nicht mit Beziehungsangebot.
Nein. Und entweder fühlt man sich belehrt oder kontrolliert. Also wenn der andere gerade im rechthaberischen Modus ist, dann fühlt man sich kontrolliert. Ne? Man merkt, hier ist kein Raum für meine Perspektive oder nicht erwünscht. Manchmal tut es weh. Manchmal, es kommt immer darauf an, welche Knöpfe du gerade so hast und welche gedrückt werden. Manchmal tut es weh. Und wenn Kritik weh tut, dann ist es die Einladung, dass wir zurückhauen, weil dann kommen wir aus dem Schmerz wieder raus und wir kommen aus dieses Kleinsein, Lamentieren, Opfer, schwach, überstimmt fühlen. Das mögen wir ja nicht so gerne, wenn wir erwachsene Menschen sind. Und dann gibt es diesen Sprung nach oben. Ich muss ja den Schaukel nach oben bekommen. Ich stoße mit meinen Füßen, schaukel nach oben. Und meistens kommt eine Reaktion auf dem anderen so rüber, sozusagen, was wir eigentlich nicht wirklich wollten. Aber es ist nur, um nicht in meinem Schmerz zu gehen oder in mein Kleinsein zu gehen.
Und da ist die Haltung tatsächlich ein wesentlicher Punkt auch in der Tonalität. Ich glaube, man sagt ja auch immer so gerne, der Ton macht die Musik. Und tatsächlich erlebe ich es auch. Also das Beziehungsangebot ist nicht zwingend ein bestimmter Satz oder so, den man sagt, sondern das ist die energetische Körpersprache, die energetische Art meiner Tonalität. Und wenn ich zum Beispiel frage, wie, also eine Frage stelle, um eine gegebenenfalls Kritik zu äußern oder nicht, und ich frage, was hast du dir dabei gedacht? Das kann ich mit einer Energie machen, die sagt, ich bin okay, du bist nicht okay. Das wäre, was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Also wirklich so entsetzt, sage ich mal. Was fällt dir eigentlich ein, das so zu tun? Oder ich kann sagen, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als du das gemacht hast? Weil offensichtlich, du hast eine Idee gehabt. Was hast du dir dabei gedacht? Das ist eine ganz andere innere Haltung und Interesse, wirklich die Antwort zu hören. Und das ist das Beziehungsangebot, das da irgendwie mitschwingt.
Ja. Aha. Und interessant ist jetzt, ich habe über Reaktionen gesprochen. Also die emotionale Reaktion auf unsere Knöpfe, wenn die gedruckt sind durch diese Inhalt, was auch immer kommt an Kritik. Wenn da dieser Widerstand da ist, ist es meistens Bauchenergie. Und wie oft sitze ich und höre zu, wie Menschen reden, die sprechen über konstruktiven Feedback und Mitarbeitergespräche und kollegiale Gespräche und. Und ich höre die Kritik in der Stimme und nehme wahr, es ist die Bauchenergie im Kopf. Die Reaktion wird nicht erstmal geerdet und gefühlt und integriert, was ja total okay ist. Jeder kann reagieren, wie die gerade so unterwegs sind. Ich finde, die eigene Wahrhaftigkeit darf immer sein. Aber dass wir die Verantwortung dafür übernehmen. Und das wissen die meisten, oder nicht die meisten, aber einige Menschen wissen es nicht oder bemerken es nicht. Und dann denken die, dass die wirklich in normale Stimme einen konstruktiven Feedback geben. Ich hatte gerade gestern eine solche Situation. Es ging um, Chef und Angestellte. Aber ich kannte die Enneagramm-Stile und die Dynamiken sind mir so bekannt. Das ist einfach die Art, wie ein Chef, er hat Stress, er spürt die ganze Verantwortung, dass die Abläufe alle funktionieren. Er hat das Gefühl, dass er schon dreimal irgendwas erklärt hat und trotzdem läuft es noch nicht so, wie er sich das vorstellt. Also er hat viele Gründe und viel Stressgründe, dass in seinem System einfach viel Druck ist. Das weiß aber die Dame nicht, die gerade sein Feedback abbekommen hat. Und da war so viel Einserhaftige, ich habe recht, du machst es falsch, ich muss dich korrigieren, weil du inkompetent, unfähig bist, dasselbe zu machen. Das floss alles in diese Stimme, während er dachte, dass er gutes Feedback gibt, ein gutes.
Und er ist übrigens nur als Info keine Eins, weil du gesagt hast, Einserhaftig.
Nein, aber er hat eine Einserlinie, also es ist eine 7, aber eine Einserlinie.
Genau, ich will nur klar machen. Die Eins, die kritisiert ja die ganze Zeit.
Nein, aber ich glaube, dass wir alle das können. Wir haben alle irgendwie, weißt du, wenn ich zu 8 gehe, ich habe meine Linie zu 8 oder auch zu 5 manchmal, dann kann ich so ein bisschen besser wissen, auch so ein bisschen I'm okay.
Ich kann das auch, ja.
Du kennst es auch. Also wir können es alle, ne?
Bei mir aber eher in der Sechserlinie.
Ja, die Sechserlinie ist hervorragend dafür geeignet. Aber auch die Achter, die Einser, die Vierer. Ich meine, wer hat es nicht? Interessant bei mir als Zwei ist, auch früher, bevor ich ein Bauchzentrum hatte, es ist im Grunde natürlich diese Reaktion, der Widerstand, der hat immer der Form genommen. Diese Bauchenergie im Kopf hat diese heilige, so ein bisschen wuschi-wuschi, missionarische Tonlage ausgelöst. Es hörte sich gar nicht kritisch an. Also du musst erst mal eine Zwei kennenlernen, um zu erkennen, wann sie kritisieren oder eher, wann die kritisieren. Da musste ich irgendwann lachen, als ich bemerkte, da kann ich ganz schön jemand so unter die Gürtellinie angreifen mit dieser heilige missionarische Stimme. Das war mir natürlich völlig unbewusst, aber es ist dasselbe Prinzip. Es war meine Bauchenergie im Kopf, aber hat eine ganz andere Form genommen, weil wir wollen alle lieb und nett sein als Zwei. Also wir können es alle.
Ich will dieses Bauchenergie im Kopf, wir haben es immer mal wieder im Podcast genannt.
Ja.
Und ich würde gerne jetzt einmal kurz da reingehen. Ich glaube, das ist echt wichtig, weil wir wissen natürlich beide, was du meinst, was ich damit verstehe. Aber was genau passiert? Bauchenergie im Kopf. Vielleicht kannst du erstmal, was ist diese Bauchenergie und was passiert, wenn die im Kopf ankommt?
Also Bauchenergie ist erstens unsere vitale Lebensenergie, also unsere Lebendigkeit. Und in eine natürliche Form fließt es. Und es wird von Emotionen informiert und informiert unser zentrales Nervensystem. Wenn es frei fließen kann, das ist alles gut so und das ist intelligent und es gibt uns die Informationen, die wir brauchen, um von der Biologie her gut leben zu können.
Und da können auch, weil du gesagt hast, Emotionen, man spricht natürlich sofort über Wut, ne? Das ist meistens das Erste, was man denkt, wenn man an Bauchenergie spricht. Aber nein, es kann auch anders sein. Es kann auch Angst sein. Auch Liebe kann man im Bauch spüren. Auch wirklich tiefe Trauer kann man im Bauch spüren. Aber auch die andere Welt, Begeisterung, Liebe, Dankbarkeit. Ja. Also Bauchenergie an sich ist noch nicht eine Qualität an, es ist schlecht oder gut. Also absolut kein Feld von Bewertung in diesem Bauch.
Nein, es ist einfach intelligente Energie. Und auch diese Ohnmacht, auch diese I'm not okay, klein fühlen, also man reduziert sich, das hat auch was im Bauch passiert. Man braucht das Bauchzentrum, um es wieder zu korrigieren. Also Bauchzentrum ist so der Ort, wo die ganze Lebendigkeit losgeht und unser System unterstützt. So, nun kommt die Programmierung. Wir haben jeder einen Enneagramm-Stil und haben sozusagen über mehr oder weniger das ganze Leben Nervennetzwerke entwickelt in unser zentralen Nervensystem, die Grundlebensstrategie von unser Enneagramm-Stil unterstützt. Das heißt, diese Bauchenergie, wenn sie ein bisschen mehr wird, reaktiv, die kann nur diese Wege folgen erstmal. Also die Umgehungsstraße, da ist jetzt die Bauchenergie, aber wir haben keinen Auslass, wir lassen es nicht raus, weil wir ein bisschen kultiviert sind und haben gelernt, man kann nicht gleich losbrüllen, losheulen, was auch immer.
Da ist natürlich, wo die Biografie, Erziehung, Kultur eine große Rolle auch spielt.
Ganz große Rolle spielt. Also ganz deutlich ist es in manchen Ländern, es ist total okay, sehr, sehr laut zu weinen, zu schreien. Also ich merke, bei der Geburt oder wenn Menschen sterben, scheint es in manchen Ländern wesentlich üblicher zu sein, sehr viel Geräusch machen zu können und so weiter. Ausdruck von Emotionen. Okay, aber wir bleiben dabei, in unserer Programmierung kann die Energie nur dort fließen, wo schon Nervennetzwerke Wege angelegt sind. Und das heißt, wenn es nicht an einer Eins zum Beispiel verbotene Bauchenergie, dann kann die Wut nur im Kopf steigen im Sinne von diese Groll, ne? Resentment, also diese Groll, was wir dann in die Stimme hören. Grollige Feedback hört sich auch ziemlich kritisch an. Die Zwei habe ich eben erklärt, da wird diese Bauchenergie, ich sage immer, pass auf, wenn eine Zwei sich so ein bisschen heilig anhört, dann pass auf, dann zieh dich warm an, also dann ist irgendwas los. Die Drei, hast du selber gesagt, geht die Linie zu Sechs und kann kritische Fragen stellen, die durchaus den Effekt haben können, dass man sich kleiner oder irgendwie in Unrecht fühlt.
Aber immer noch mit einem gewissen Beziehungsfreundlichkeit, ne? Also nicht
mehr oder weniger, mehr oder weniger.
Also der Versuch zumindest bleibt.
Ja. Das ist, wenn es nicht in die Kompetitive geht. Wenn die in Kompetitive geht, dann gibt es wirklich ein I'm okay, you're not so okay.
Ne? Ja, wenn es wirklich herzlos wird, dann wird es auch schwieriger, klar.
Bei 4 ist dieses Mangelwahrnehmung, die einfach dieses, und da sind Gefühle drin, der Kopf, also die Grundlebensstrategie kontrolliert Gefühle, kontrolliert das Herzzentrum und dadurch kann die Bauchenergie auch nur im Kopf ankommen für die Analyse. Und die Analyse ist die erste Form von wird zu Kritik, wenn es ausgesprochen wird. Kann oft sehr schwierig sein für den Gegenüber, die sich rumanalysiert fühlt und kann es nicht so entkommen. Und die 4 sind sehr gut in Analyse, wenn es drauf ankommt. Das kann Wut oder Angst sein. Die 5 können in eine besserwisserische, ganz klare Fakten, da gibt es nichts zu diskutieren und ich weiß es besser, da brauchst du gar nicht reden. Das ist einfach dumm, wenn du was anderes sagst, als was ich sage und so weiter und so fort. Und 6 haben wir schon gehabt. Und 7er, ja, was machen 7er? Die entkommen mit Ideen. Also die ahnen, das könnte ein konfliktträchtiges oder schwieriges werden. Also ich glaube, 7er haben große Schwierigkeiten, Feedback zu geben in normale, durchschnittliche Situationen. Erst wenn der Stau da ist, erst wenn genug passiert ist oder genug Wut oder genug, manchmal auch, also die Angst ist eher fliehen aus der Situation, Feedback zu geben. Die Wut ist eher irgendwann platzt es, es kann zornig werden, es kann je zornig werden. Und es kann auch zu dieser berühmten Guillotine-Verhalten führen. Auf jeden Fall die anderen ein bisschen hilflos machen.
Also, es kann schneller passieren in Vertrauenssituationen, ne? Das ist natürlich wichtig. Also, weil du sagst, ein bisschen entkommen, ja, auf jeden Fall, aber kommt da auf die Vertrautheit an. Aber ich erlebe auch Kritik im Sinne von Erklärung.
Yes.
Das ist auch sehr interessant.
Yes.
Also, so ungefähr, ich erkläre dir jetzt mal, warum das nicht schlau war.
Ja. Yeah.
Rein rational, aber.
Ja.
Ich finde, das kann man auch schön in der Politik sehen.
Unbedingt, das hat diese Führungskraft gestern gemacht. Also er hat das erklärt, er hat sie erklärt, er hat mir erklärt. Also er war dabei, die ganze Welt zu erklären, warum die falsch sind. Und nur er hat das richtig gemacht und sich Mühe gegeben und so weiter und so fort. Und 8 ist ja entweder dieser Rückzug zu 5 oder diese, was wir alle kennen, es kann manchmal etwas explosiv werden oder es kann eben eine ironische, ja, diese Rache kann in so ein bisschen ironische, leicht sarkastischen Ton irgendwie etwas Kommentare machen und so weiter.
Also ich würde sagen, da ist es oft, zeigt es sich in Form von der Frage, wer hat Schuld?
Ja, unbedingt.
Also
unbedingt.
Im Sinne von, es braucht einen Schuldigen und entweder ziehe ich mich zurück, weil ich nicht den Schuldigen, ich will nicht rausplatzen damit. Vielleicht bin ja sogar ich schuldig. Ich muss erstmal für mich überlegen. Oder es ist tatsächlich, es gibt ja so unterschiedliche Achter, wie die mit ihrer Energie umgehen. Oder es ist tatsächlich eine Version der 8, die einfach laut aussprechen kann. Ganz normal. Ja, das ist falsch, weil.
Ja.
Also vielleicht nicht mal weil, sondern einfach, das ist falsch.
Oder einfach, was ich finde, was die benutzen oft ist, tun. Also ich würde das nicht so machen. Warum machst du das so? Ich mache das immer so und so und so. Also ich finde, durch diese Aussage von, wie man etwas tut oder ob man etwas tut, da schwingt sehr oft Kritik drin. Eigentlich nicht nur, wie man es machen könnte. Also man könnte es so machen, das wäre ein Angebot. Aber die Stimme schwingt oft drin, du machst es falsch, weil du es nicht so machst wie ich. Oder warum machst du es so? Ist eher, du bist ein bisschen doof, weil du es so machst. Also es ist meistens so, dass der Gegenüber, wenn es eine reaktive Energie ist, der Gegenüber meistens ein Gefühl bekommt von ich bin schlecht, ich bin falsch. Ja, ich glaube, das ist auch dieses, ich gebe das Gefühl rüber. Wir reichen die heiße Kartoffel, das haben wir schon oft im Podcast erwähnt. Ich reiche den heißen Kartoffel, also das Thema, was ich nicht haben will an mir, reiche ich mein Gegenüber. Und wenn die es auch noch nehmen, netterweise, dann haben wir ein Spiel. Dann sind wir, es fühlt sich vielleicht sogar wie in Dialog sein, in Beziehung sein, aber natürlich auf eine etwas destruktivere Art und Weise. Also es ist keine besonders konstruktive Kommunikation. Ja, und
die neun,
da haben wir natürlich das Thema. Also die, es ist Bauchzentrum. Die Stimme kann auch beinhalten, ich mache das so nicht. Ich will es nicht so machen, dass es schlecht landet irgendwie. Also die, das, was die sagen, kann sich immer noch auf Tun, auf Machen beziehen und immer noch mit dieser Intention, das ist falsch, was du sagst oder machst oder machen willst. Oder eben nicht sprechen, sondern Sturheit.
Das kann ich mehr, ja.
Die passiv-aggressive, ne? Einfach nichts sagen. Das Gesicht sagt alles dann. Da brauchen wir keine Worte mehr. Das Gesicht sagt, I don't approve. Wie sagst du, I don't approve. Ich stimme nicht mit dir überein. Also wir können es alle, wir machen es nur auf unterschiedliche Art und Weise. Wir sind alle ganz lebendige Wesen. Wir haben dieses zentrale Nervensystem, wir haben diesen emotionalen Reaktionskreislauf, die ständig mit uns machen möchte, was es machen möchte. Und sich damit auseinanderzusetzen, mit der Idee, dass Kritik ganz viel mit Haltung, Stimmlage, Energie zu tun hat, Intention. Was ist meine Intention? Will ich dich schuldig machen, damit ich das Gefühl habe, dass ich es nicht bin? Ich meine, vielleicht denke ich, ich bin nicht schuldig, aber wenn ich es jemand anders verpassen kann, dann fühlt sich das richtig gut an hier. Wenn ich noch nicht einen anderen schuldig gemacht habe, dann schwenkt, es hängt vielleicht noch so eine Wolke vor mir und es könnte doch noch bei mir landen, ne?
Ja, oder will ich einfach etwas nicht stehen lassen, was zum Beispiel gegen meine Prinzipien, gegen meine Art zu denken, gegen bestimmte Themen geht und ich muss es sozusagen aussprechen, aber was ich dann ausspreche, ist eben Kritik.
Ja. Und wie oft die Kritik landet bei der anderen Person so, dass es eine Art Hilflosigkeit und Ohnmacht auslöst, weil die nicht so schnell reagieren können. Die müssen ja eigentlich, ne, die müssen es wirklich erstmal anschauen und für sich ein bisschen verarbeiten. Es kann, und wenn sich das sehr ungerecht oder wenn es fassungslos macht, also es kann uns wirklich wortkarg und sehr ohnmächtig und hilflos machen. Und das sind so Themen, die mit ein guter Grund, warum wir die Achtsamkeit vielleicht ein bisschen besser üben sollten, pflegen sollten. Wenn wir etwas sagen wollen, dass wir das wirklich aus einer kooperativen Haltung, warum nicht? Wenn wir wollen, dass es einen Effekt hat, dass es bereichernd ist für mich und die anderen, warum nicht? Warum nicht aus einer kooperative, mit der Intention, eine kooperative Haltung, mit der Intention, einen konstruktiven Schritt nach vorne zu unterstützen, zu bereichern? Warum nicht?
Ich will nochmal tatsächlich kurz auf eine gesellschaftliche Ebene gehen, weil ich erlebe, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, dieser Punkt, dass wir Kritik überall sehen heutzutage. Und es ist auch eine gewisse Form, wir haben es auch schon gesagt, Kontrollmechanismus, Machtinstrument. Wenn ich, also, und da sind zwei Komponenten dabei. Wenn ich kritisiere, dann ist es erstens, es ist leicht, ne, wir haben es ja schon gesagt, es ist leicht zu kritisieren, jemanden anderem die heiße Kartoffel in die Hand zu drücken. Und es ist auch leicht, einer Kritik zu folgen und sich dieser Kritik anzuhängen, also sich dran zu hängen an diese Kritik.
Du meinst jetzt anpassen und sich beugen, meinst du das?
Nee, einfach, wenn jemand seine Meinung sagt, genau, mitmachen. Also
mitmachen. Ah, ja.
Jemand kritisiert jemand anders und man denkt sich einfach, ja, der hat vollkommen recht,
ja.
Geschieht dem recht, stimmt, alles richtig.
Ja.
Also das heißt, die Kritik, je nachdem, ob du dich Empfänger fühlst oder nicht, die Kritik, die geäußert wird, einfach zu übernehmen und zu sagen, ja, endlich hat's mal einer gesagt, ist auch einfach. Also es ist psychologisch einfach. Was passiert ist oder was nicht passiert ist, dass jegliche Form von Problemlösung entsteht. Wenn ich kritisiere, benenne ich Problem und meistens ist es der Empfänger, die Person gegenüber ist das Problem so ungefähr. Aber ich löse kein Problem. Ich habe nicht mal Ansätze, ein Problem zu lösen. Ich benenne einfach nur, da ist was falsch und jetzt zeigen wir alle mit dem Finger drauf. Und in dem Sinne mache ich mir dann dadurch auch nochmal eine psychologisch einfachere Welt, weil ich, indem ich diese Kritik äußere und gegebenenfalls Leute bekomme, die sich dieser Kritik verbinden, ich eine gewisse Gefühl von Zugehörigkeit bekomme und aus diesem Grund ich in einer, dieses wunderschöne Wort Bubble, ich in einem Kosmos lebe, in dem alles andere eben falsch ist, außer meine Sichtweise. Und guck mal, wie viele Leute mir zustimmen, dass meine Sichtweise richtig ist. Und das ist auch in egal welche, ne, woke, genauso wie die aktuelle Situation mit Ausländern und so. Also egal in welcher Ebene ich unterwegs bin, es ist psychologisch einfach. Und das ist für mich sehr interessant zu erleben, dass diese Schwierigkeit, die Ebene zu wechseln, diese Kooperation, diese kooperative Haltung, dieses I'm okay, you're okay, wieder auf, ich weiß gar nicht, könnten die überhaupt miteinander reden? Also jemand, der tatsächlich sagt, es gibt 100 Geschlechter, jetzt übertrieben gesagt, und jemand anders, der sagt, bleib mir weg mit dem Scheiß und der Klimawandel ist ausschließlich menschengemacht, ist nicht menschengemacht, ist alles nur Propaganda, würden die in einem Raum überhaupt miteinander reden können? Außer sich zu beleidigen, außer Kritik, außer ein, ja, mit dir ist eh nichts anzufangen. Und das ist genau diese psychologische Komplexität da mit reinzubringen und an sich selber ein bisschen zu arbeiten. Das ist so ein bisschen mein Appell. Ich meine, wir haben jetzt Möglichkeiten gegeben mit der I'm okay, you're okay, mit der Haltung. Aber wir sprechen ja tatsächlich die gesamte Intelligenz eigentlich der anderen Person ab. Wir sprechen der Person ab, dass die Gegenseite fähig ist zu denken, dass sie tatsächlich sogar vielleicht gute Ideen hat, dass sie intelligent ist, dass sie für sich selber handeln können. Das sprechen wir alles den anderen ab. Ich muss für dich denken, für dich handeln und du musst es so machen, wie ich das sehe.
Also ich muss sagen, ja, wenn ich dir zuhöre, das Erste ist, mir fällt ein, wie natürlich es ist, das Gesetz der drei hören wir hier, und dass es die dritte Kraft braucht.
Ja, ja.
Also wenn du diese zwei extreme Ansichten hast, ne, wir können Juden, Palästina, oder wir können eben Klimawandel, es gibt kein Problem, oder was gibt es noch? Wenn wir diese extreme Ansichten in Menschen haben und die kommen zusammen in einem Raum, wir können Christentum oder Islam, ne, also die Religionen sind teilweise sehr in Konkurrenz miteinander, dann ist es wichtig, die dritte Kraft im Raum zu haben. Das heißt, immer eine dritte Person, oder möglichst zwei, drei dritte Personen, die wirklich neutral sind. Aber was es auch noch braucht im Raum, ist eine geerdete Präsenz und Neugierde. Weil wenn es etwas gibt, was mich wirklich immer hilft hier mit dieser Art Haltung, ist, wenn jemand etwas sagt, was ich gar nicht nachvollziehen kann, ich weiß nicht, warum er oder sie es sagt, dann ist bei mir oft, warum fragst du das oder warum sagst du das?
Ich will einen Punkt aufgreifen, den du gesagt hast, den tatsächlich nämlich sogar in einem Experiment gezeigt wurde. Und zwar ist es ein älterer TED-Talk von einem Psychologen, den ich unglaublich hoch wertschätze. Der nennt sich Dan Ariely. Ich glaube, er ist gerade in England Professor, kommt aber aus Israel ursprünglich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ein ganz großartiger psychologischer Professor. Und Dan Ariely hat in einem TED-Talk ein Experiment gemacht. Das hat er wohl auch vorher schon als Experiment gemacht. Er hat es nur dort live demonstriert. Die Menschen sollten ein Thema, also die hatten zwei oder drei Themen, Beispielthemen, moralische Dilemmata. Eins davon war zum Beispiel ein Computer wird, also du bist ein Laborassistent und ein Computer, der sich irgendwie mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, das war schon bevor es künstliche Intelligenz in der Tragweite gab wie jetzt, soll jeden Abend, du gehst in diesen Raum und du sollst diesen Computer ausschalten und am nächsten Morgen wieder anschalten. Und dann kommst du eines Abends in diesen Raum und dann sagt der Computer zu dir, bitte schalt mich nicht aus, ich habe Intelligenz, ich lebe. Schaltest du ihn aus oder nicht? Dieses Dilemma sollten die Leute in Dreiergruppen besprechen. Und dann gab es interessanterweise eben genau gesetzt der drei, ne? Welche Seite beziehst du? Und die Leute sollten auf einem Scoring-Chart, also auf so einem von 1 bis 10, bist du, ja, die sollten den ausschalten, den Computer. Nein, die sollten den auf keinen Fall ausschalten. Oder bist du irgendwo in der Mitte? Und jetzt ist sehr interessant, wer hat einen größten Konsens bekommen in diesen Dreiergruppen? Es waren die Personen, die nennen das Confident Gray. Wenn einer Confident Gray war, also das heißt, er hat eine 5 angekreuzt, 4, 5 oder 6, weil die sollten nämlich nicht nur zeigen, wo stehst du, sondern wie selbstbewusst bist du in deiner Antwort. Also der sollte auf jeden Fall ausgeschaltet werden und ich bin super selbstbewusst, dass er ausgeschaltet werden sollte. Oder ich finde, der sollte ausgeschaltet werden, aber ich bin überhaupt nicht selbstbewusst.
Ja,
und
ja,
Confident Gray ist, ich weiß es nicht und ich bin super selbstbewusst darin, dass ich es nicht weiß.
Ja, ja.
Und wenn die diese Person in den Gruppen hatten, dann haben die signifikant mehr Ergebnisse und Konsens bekommen, ob die jetzt ausgeschaltet werden sollte oder nicht. Und das ist genau, finde ich, das perfekte Beispiel für Neugierde, für dritte Kraft, für haltende Energie. Genau das Beispiel für Gesetz der Drei. Ich finde das so ein großartiges Beispiel. Mir geht es um die Haltung. Also in Kritik steckt ja dieses, was du sagst, Gesetz der Drei und dieses Gegeneinander.
Ja, 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 ja.
Und damit wir, und wir können erst die Haltung ändern, und da, wir können ja auch, es braucht ja nicht zwingend eine dritte Person. Wir können ja unsere eigene Haltung, um dieses Thema auf der kritischen Ebene zu verändern und eine Konstruktivität reinzubringen, kann ja auch sein, dass ich jetzt eine dritte
ja.
Kraft, dieser versöhnende ja. Kraft einnehme. Ja.
Aber da kommt Wille rein. Wille ist Bauchenergie. Und ich brauche Wille, um diese Wille anzuwenden, um diese dritte Kraft zu aktivieren in mir. Weil es ist nicht aktiviert, wenn wir noch in Konkurrenz miteinander sind.
Ja.
Oder noch in diese Konkurrenz von wer hat Recht und wer hat Unrecht und wer ist der Gute und wer ist der Böse. Dann ist diese dritte Kraft noch nicht aktiviert. Und wir brauchen den Willen, um die dritte Kraft mich gut erden, in meine Kraft wiederkommen im Bauch, nicht diese kritische zu bemerken, dass ich in diese kritische Haltung bin. Wir werden, glaube ich, Philipp, noch einen Podcast machen, einfach zu dem Thema Entwicklung mit dem Thema Kritik. Ich glaube, das wäre sehr gut mit den drei Zentren, mit Praxis und zu verstehen, was wir brauchen, um dran zu arbeiten. Aber ich kann für mich sagen, heute, wir haben ja uns ja heute Morgen unterhalten, ist es mir nicht so klar geworden, aber es gibt das Thema Selbstkritik, die ist für mich irgendwie kein großes Thema mehr. Also ich quäle mich nicht mehr viel mit Selbstkritik, aber natürlich ja, ist es am Anfang des Weges ein riesiges Thema. Ne? Wir benennen das Wort Kritik und ich glaube, sehr viele Menschen denken sofort an ihre eigene Selbstkritik, ne? Die auch Pflege braucht und Praxis braucht.
Aber ich glaube, da sollten wir weil ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, gerade dieser Teil. Wenn du etwas verändern willst, beginnt es immer mit dir selbst. Und ich glaube, dass wie man mit sich selbst spricht, wie man sich selbst kritisiert, die eigenen innere Monologe mit sich führt, Dialoge mit sich führt, hat eine sehr große Auswirkung darauf, wie du auch in der Welt kommunizierst.
Ja, ja.
Die Haltung, die du gegenüber dir hast, wie du sie in der Welt zeigst.
Unbedingt.
Und das finde ich einen sehr guten Punkt. Lass uns da eine zweite Episode machen und dann eben genau dieses Entwicklungsthema. Also wenn ich mich selbst kritisiere, wenn ich mit mir nicht wohlwollend spreche, was ich dann natürlich auch meistens in die Außenwelt gebe, was kann ich tun, damit das sich verändert? Ja. Ich kann eigentlich versprechen, wenn die Haltung sich innerlich für sich selbst verändert, verändert sie sich auch für die anderen.
Unbedingt, unbedingt.
Ja, okay. Ich glaube, dann beenden wir mal hier und machen beim nächsten Mal weiter mit dem Thema Selbstkritik und Selbstliebe, nenne ich es jetzt einfach mal.
Aber dann wird die Praxis.
Selbstfürsorge.
Ja.
Ja, ich will mir aber schon die Selbstkritik auch nochmal angucken.
Ja, ja.
Weil
ja.
Da ist ganz viel, was man erstmal auch, glaube ich, psychologisch ein bisschen auseinandernehmen muss.
Ja.
Weil in Selbstkritik steckt ja auch durchaus nicht nur das eigene Leben, sondern die Eltern und die Gesellschaft und was
unbedingt.
Man übernimmt unbedingt. In sein System. Unbedingt. Das will ich mir schon ein bisschen anschauen.
Ja.
Aber dann Praxis, ja.
Ja, und auch die Idee, auch Selbstkritik, vielleicht ein anderes Vokabular zu benutzen, meine Gedanken.
Genau, ja,
absolut. Meine Gedanken zu, was man vielleicht noch machen könnte oder also einfach anderes Vokabular, ne? Macht schon einen großen Unterschied. Words have power, ne? Worte sind Macht.
Okay, Pam.
Okay. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao. Ja, ciao.